lieber Georg, liebe junge Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und reden darf. Und ich glaube, also gleich zu Beginn kann ich sagen, es ist gar nicht leicht, ja, das Sonntagnachmittag dort die Katechese zu halten, vor allem wenn man so große Vorredner schon gehabt hat. Ja. Also ich habe wahrscheinlich nicht so viele Features zu bieten wie andere, die schon vor mir geredet haben. Kein so ein eindrucksstarkes Musical. Ich habe auch keinen charmanten kalifornischen Akzent, ja, wie man schon hören kann. Und ich habe auch keine großen, wunderbaren Erfahrungen gemacht in Medjugorje. Leider, die stehen noch aus, aber ich bin guter Dinge, dass auch die kommen. Aber ich habe zwei andere Sachen zu bieten. Ja, einerseits ein ungewöhnliches Äußeres. Ja, also kann nicht verbergen, dass ich Priester bin und das gerne und dass das ruhig jeder sehen darf. Und genau, also für alle, die das schon irgendwo im Herzen gehabt haben, was der Georg gesagt hat wegen einer geistlichen Berufung, also das könnte eure Zukunft sein, ja. Das könnte deine Soutane sein, ja. Also nicht diese, sondern du könntest deine haben. Das einzige Problem ist, gleich vorweg, die Ordensleute werden das wissen, beim Lobpreis ist es nicht das Beste, weil jedes Mal, wenn man den macht, ja, dann ist es Hochwasser, ja. Dann zieht man irgendwie alles rauf und, ja. Also es sind die kleinen Tücken als Priester und Soutane. Und das zweite Feature, das ich habe, ist, dass ich aus Kärnten komme. Gut. Also, wenn ihr nicht applaudiert hättet, hätte ich vorgelesen, auf meinem Zettel steht, Applaus abwarten. Ja? Das ist nicht notwendig. Ja? Der Georg hat gemeint, ich soll die Katechese am Sonntagnachmittag vor der Lebensübergabe machen. Und zuerst hat mich das sehr getroffen. Das Erste, was mir eingefallen ist, das ist die wichtigste. Und da könnte man natürlich streiten jetzt. Ja? Ihr wisst, wie das ist. Gerade Lehrer. Also viele von euch gehen in die Schule. Ihr wisst, jeder Lehrer nimmt irgendwie sein Fach als das Wichtigste. Ja? Und der Einzige, der recht hat, ist natürlich der Religionslehrer. Ja? So viel muss gesagt sein. Aber ich bin durchaus bereit, gerne ein bisschen zu streiten darüber, dass das wirklich die wichtigste Katechese ist. Wenn man den Impuls gehört hat, weil er ziemlich grundlegend ist und weil ich mich bemühe, einfach die wichtigsten Fragen zu stellen und deswegen, dass wir einfach gut hingeführt werden zur Lebensübergabe, zu dem, was danach folgt. Ja? Okay, also nur kein Druck, ja? Der wichtigste Vortrag. Und ich habe den Georg natürlich aus purer Panik gleich gefragt, worüber soll ich sprechen? Ja? Und er hat halt gesagt, sprich über Jesus. Und natürlich ist das so eine einfache Antwort und relativ unbefriedigend. Ja? Aber ich habe dann ein bisschen nachgedacht und mir gedacht, eigentlich, was soll er denn sonst sagen? Ja? Was soll er sagen? Und vor allem, was soll ich anderes sagen? Das ist das eine Große, was jeder Priester, was jedem auf dem Herzen brennt, wen er verkündigen soll, welcher Name immerfort in seinem Mund sein soll, nämlich Jesus. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage unseres Lebens, die wir uns je stellen werden. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann? Er ist es nicht. Ich bin's auch nicht. Jesus, ja. Also, wer ist dieser Mann, der das Böse vom Guten wie mit einem Schwert durch sein Wort trennen kann? Der die Lüge von der Wahrheit wie mit einem Schwert unterscheiden und trennen kann? Wer ist dieser Mann, dem die Naturgewalten sich beugen müssen, dem alles gehorchen muss in der Welt, der so eine Liebe hat, so eine Leidenschaft für die Kranken und die Schwachen und die Gebrochenen? Wer ist dieser Mann, dem sogar die Toten gehorchen müssen, wenn seine Stimme sie ruft und sie aus den Gräbern kommen müssen? Und das sage ich nicht umsonst nach dem gestrigen Abend. Wer ist dieser Mann, der so eine ungezähmte und so eine wilde Liebe zu den Sündern hat und der ihnen nachgeht bis in den Tod, um sie zu erlösen? Und ich glaube, das haben viele am gestrigen Abend, haben das am eigenen Leib gespürt, wer dieser Jesus ist, was er tut, was er kann und wie groß diese ungezähmte Liebe ist, die er zu uns hat, zu allen unseren Wunden, unseren Gebrochenheiten. Amen? Amen. Sehr gut. Okay. Der heilige Bernhard, der hat einmal geschrieben, mein Namenspatron, hat geschrieben, was du auch schreiben magst, es schmeckt mir nicht, wenn ich darin nicht den Namen Jesus lese. Was du auch sprechen oder belehren solltest, es gefällt mir nicht, wenn ich dabei nicht den Namen Jesus höre. Jesus ist Honig für den Mund, Melodie für das Ohr, Jubel für das Herz. Und wenn man so startet, dann merkt man schon, kann ein bisschen einseitig werden. Ja? Ich werde wahrscheinlich wenig über Gott Vater reden, wenig über den Heiligen Geist, aber er muss heute vorkommen, also darf auch gern vorkommen. Auch nicht über die Heilige Kirche, so sehr ich sie liebe, auch nicht über die Sakramente. Ich will im Grunde nur über zwei Dinge reden, und zwar über Jesus und über den Menschen. Wie er nun einmal ist, wie wir einfach einmal beschaffen sind, jeder von uns. Meine Überzeugung ist, Jesus passt genau und passt genau in jede entscheidende Leerstelle des menschlichen Lebens hinein. Alles, was den Menschen zutiefst ausmacht, in allen seine tiefsten Bedürfnisse, Sehnsüchte, Mängel, in alles, was das Ziel seines ganzen Lebens ist, dort passt er wie mit einem, wie heißt das, Zahnrad, ja? Wie Zahnräder passen die zusammen. Und gerade deshalb ist es die wichtigste Frage, die wir uns je stellen müssen, wer dieser Jesus ist. Es ist halt so, wenn Jesus die große Antwort ist, ja, auf alles, was den Menschen ausmacht, dann müssen wir uns zuerst einmal fragen, was ist denn die Frage überhaupt? Ja? Also worauf soll er denn eine Antwort sein? Wo passt er denn genau hinein? Ich habe jetzt so ein bisschen auch philosophisches Interesse immer gehabt und deswegen habe ich da gern angeknüpft an die Tradition. Die hat immer gesagt, also letztendlich ist es die gleiche Frage wie diese große und fast schon banale Frage, die man immer wieder hört. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür bist du auf der Welt? Wofür gibt's dich? Wozu bist du gemacht? Ja? Also was ist, wenn du der Pfeil bist und irgendwer dich abgeschossen hat, wo ist das Ziel, das du hin sollst? Was ist dieses letzte Ziel, der letzte Sinn deines Lebens? Und ich glaube, das kann man ganz gut, da kann man sich ganz gut vorarbeiten. Ja? Zum Beispiel, wenn man die Dinge unterscheidet. Ja? Also wenn man sehr ähnliche Sachen haben, die nebeneinander liegen, dann braucht man nur unterscheiden, was sind jetzt die wichtigsten Unterschiede von den beiden. Was braucht man ganz, also fallen einem schnell Beispiele ein, weil ich bin ja vorbereitet, also mir fallen schnell Beispiele ein. Also so, die Nerds werden mir danken. Ihr habt einen Computer und ihr habt 10 Computerspiele und alle Computerspiele funktionieren auf dem Computer. Und alles ist super, ja. Bis dieses eine Computerspiel kommt, das nicht auf deinem Computer funktioniert. Und dann, also zuerst haut man die Mama an um Geld für einen Computer oder man hat vielleicht selber was zusammengespart und irgendwann kauft man sich einen Computer. Was kann der dann? Der kann die alten Computerspiele genauso, diese 10. Und aber dieses eine Spiel noch mehr. Da braucht man nicht lange fragen, für was wir diesen Computer gekauft haben. Für die alten 10 sicher nicht, weil da hätte der alte auch gereicht. Für dieses 11. Spiel habt ihr diesen Computer gekauft. Wir sehen, was ist der Unterschied eben vom alten PC zum neuen PC? Dieses eine Spiel. Und dafür ist er da. Oder auch, das ist, kommt sicher öfter vor in euren Gebetskreisen oder auch in einem ganz weltlichen, ja, ihr lädt irgendeinen Freund zu einer Party ein und der drückst halt herum und sagt, ey, ich mag nicht so recht und werden wir sehen, was da kommt und so. Vielleicht kommt mir was dazwischen und wir merken, eigentlich irgendwie will der nicht. Oder zum Gebetskreis, ja, immer wieder eingeladen. Das hat mir gut gefallen beim Musical. Der Max und sein Jesus. Ja, das ist genau sowas. Einmal auf Distanz halten und einmal schauen, was kommt. Ja? Und immer wieder lädt man ein und irgendwann dann sagt man so dazu, die Susi kommt eigentlich auch immer am Freitag. Und schon ist er da. Dann wisst ihr, warum er da ist. Das heißt nicht, dass der nicht betet. Das heißt nicht, dass der sich nicht unter die Leute mischt, dass der andere Sachen macht, als immer nur auf die Susi zu schauen. Ja? Aber letztendlich ist er wegen ihr da. Das darf sich ändern und er darf trotzdem kommen und das ist gut. Ja? Also, ja. Und es ist gut so, aber wir wissen, letztendlich ist das der entscheidende Unterschied. Und genau gleich kann man das beim Menschen auch machen. Ja? Ihr seid alle Menschen, soweit ich gesehen habe. Und bei den... Also, und was ist halt das Nächste zum Menschen, sagen wir, wo man einen Unterschied machen könnte, wo man vergleichen könnte, nehmen wir mal irgendein Tier einfach, ja. Und jetzt philosophische Tradition hat mir auch gesagt, den Menschen unter anderem, ja, auch das Gewissen spielt vorhin mit dabei, machen den Menschen zwei große Dinge aus, ja. Zwei große Fähigkeiten hat der Mensch. Einerseits, dass er die Fähigkeit zur Wahrheit hat, er hat eine Vernunft, einen Verstand, ja, in unterschiedlichem Ausmaß, und doch kann er die Wahrheit erkennen. Ja? Also er kann die Welt erkennen, wie sie ist. Und das Zweite, was er hat, ist, er hat einen Willen. Er kann etwas wollen, er kann es anstreben. Und schlussendlich heißt es nichts anderes als, er kann etwas lieben. Weil alles, was uns wertvoll erscheint, das wollen wir haben oder wir wollen irgendwie damit zu tun haben. Ja, wir streben es an und letztendlich lieben wir das dann. Ja? Also er hat die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und das Gute zu lieben und das Gute anzustreben. Wenn wir jetzt unterscheiden, okay, wie ist das mit den Tieren, da kann man sich in endlosen Diskussionen irgendwie verlieren. Ja? Ob man da jetzt schaut, ob die Krähe schon rechnen kann, ja? Und ob sie sieht, wie da die Fäden runterhängen und sich verknoten oder so, oder ob du jetzt mit einem Delfin Schiffe versenken spielen kannst, das ist alles nicht so wichtig. Ja? Das ist alles nicht so wichtig. Und auf den springenden Punkt will ich noch hinaus. Ja? Es ist nicht so wichtig, halten wir nur mal fest, dass der Mensch das in einer vorzüglicheren Weise kann als das Tier. Dass diese Fähigkeiten bei ihm größer sind, dass sie umfassender sind. Ja? Also, das für lange Zeit jüngste Familienmitglied bei uns daheim, das war der Ivan. Ja? Und der Ivan, also war ein Dackel, also so und so. Und also war ein heißgeliebtes Familienmitglied, ein prächtiges Tier. Manche sagen die Zierde seiner Art. Und der Ivan, also ich kann mich noch gut an eine Begebenheit erinnern, wie ich da bei mir daheim war und auf der Veranda gesessen bin und die ganze Familie auch. Und Oma, Bruder, Mama, Papa, Ivan, irgendwo in der Nähe, auf der Veranda. Und bei der Oma ist es so ebenerdig reingegangen. Ja? Also hat man nur zwei Stufen gehen müssen und dann hat man in die ganze Wohnung von der Oma können. Und irgendwann dann, ich kann mich das wirklich erinnern, so aus den Augenwinkeln sehe ich, der Ivan, der geht bei der Oma in die Wohnung rein. Und da hat sie nicht immer so eine Freude gehabt damit, aber sie hat halt einmal weggeschaut oder vielleicht hat sie es wirklich nicht gesehen. Und die Zeit vergeht. Und irgendwann fragt die Mama so ganz aus dem Nichts heraus, wo ist eigentlich der Ivan? Und in dem Moment kommt der Ivan heraus aus der Wohnung von meiner Oma, circa doppelt so breit, wie er reingegangen ist, mit dem Bauch fast am Boden streifend, relativ langsam gegangen auch. Und die Oma sieht es und springt auf und sagt, meine Wurst! Und sie springt auf und läuft hinein. Und der Ivan hat sein Werk aber schon vollbracht, ja, sein verwüstendes Werk. Und zwar hat die Oma einen taktischen Fehler begangen in einem Haushalt, wo ein Hund hinein darf, der ebenerdig ist und keine Widerstände sonst sind. Sie hat ihre Speistür nicht zugemacht. Und sie hat am Vormittag oder zum Mittag oder weiß nicht mehr, sie hat schon Selchwürst gekocht. Ja? Also gute Kärntner Selchwürste. Ja? 10 Stück solche Geräte in etwa. Und sie hat sie in einer Reihe am Boden hingestellt. Und der Ivan, also der hat sich da natürlich ein feines Gespür, eine feine Nase, hat sich vorgekämpft. Und wir können uns gut hineinversetzen, oder, wie es ihm gegangen ist. Wenn er da reingegangen ist, wenn er da hingegangen ist, also die Reihen, also so ein Gefäß, ja, das war circa so hoch, also wunderbar in Fresshöhe, also er hat sich nicht einmal anstrengen müssen, ja, der ist hingegangen und wir können uns vorstellen, wie seine Augen größer geworden sind und wie er dann angefangen hat zum Würfeln. Und schlussendlich hat er 6 von solchen Selchwürsten gegessen. Also Ivan hat 12 Kilo gehabt und insgesamt hat er ein Zwölftel seines Körpergewichts dort an Fleisch zu sich genommen. Ja? Also es war, also das ist, wie wenn ich mit meinen 72 Kilo 6 Kilo Fleisch essen würde. Wir können uns vorstellen, wie der Ivan rausgekommen ist. Und worauf will er hinaus? Ja? Der Ivan, der ist sicher als ein anderer Hund hineingegangen wie heraus. Ja? Er hat sich dann, also der muss so selig gewesen sein. Ja? Die 7. Selchwurst war nur mehr angebissen. Das heißt, er war fertig. Und er ist dann rausgekommen und hat sich unter sein Rudel gelegt, glücklich, hat dort geschlafen und alles war gut. Ja. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, bei Menschen ist das nicht so einfach. Ich kann mir zwar durchaus vorstellen, ja, nach einem guten Schweinsbraten mir auf die Couch zu legen. Das kann ich mir vorstellen, und dort zu ruhen, auch selig zu ruhen, in einem gewissen Glückszustand. Eine Freundin von mir hat das immer die Schweinelähmung genannt, ja? Wenn du die dann hinlegst. Ja? Genau. Aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Ja? Wir müssen den Unterschied finden. Wir müssen diesen entscheidenden Unterschied finden, was mich und den Ivan unterscheidet. Ja? Und nicht, und weil die gemeinsame Vorliebe für Selchwürste ist es nicht. Und egal, ich kann mich da auf viele Diskussionen einlassen, was alles Tiere können und wo sie den Menschen schon ebenbürtig oder fast ebenbürtig sind. Ich weiß, eine Sache hat der Ivan nie gemacht, die ich mache. Der Ivan hat noch nie in seinem Leben einen Rosenkranz gebetet. Tiere haben keinen Kult. Tiere haben keine Religion. Sie beten nicht. Jetzt braucht man nur weiterrechnen. Ja? Wenn das der entscheidende Unterschied ist. Er kann Wahrheit erkennen. Ja? Hat man gesehen. Und er kann das Gute anstreben und lieben und ihm sehr nahe sein und ja, es wirklich leidenschaftlich lieben. Das kann er. Und das kann ich auch. Aber irgendwann hört es bei ihm auf. Bei Menschen wird das größer. Bei Menschen ist diese Sehnsucht größer. Der Mensch, er hat diese zwei, könnte man sagen, Wille und Vernunft, die sind wie zwei Gefäße für ihn. Ja? Und sie sind einfach unermesslich viel größer als bei einem Tier. Weil nichts in der Welt sie anfüllen kann. Weil nichts in der Welt sie bis zum Rand voll machen kann. Das ist der entscheidende Unterschied. Der Mensch ist dazu geschaffen, das Höchste, die höchste Wahrheit zu erkennen. Und erst dann ist er sozusagen voll. Und der Mensch ist geschaffen, das höchste Gut zu lieben und es anzustreben. Und erst dann ist er fertig. Erst dann kann er sich hinlegen. Erst dann ist er ganz zufrieden. Das ist der entscheidende Unterschied. Und die höchste Wahrheit und das höchste Gut, wer ist es? Gott. Der, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Er ist die höchste Wahrheit, weil alles Fragen bei ihm schlussendlich aufhört. Jesus sagt das einmal den Aposteln ganz schön. Er sagt ihnen, dann, wenn ihr mich wieder sehen werdet, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Weil alles wird klar sein. Weil er die ganze Antwort ist. Weil er die höchste Wahrheit ist. Und Gott ist das höchste Gut, weil alles nur irgendwie Gute in eurem Leben und in der ganzen Welt von ihm kommt. Und wenn es bei ihm alles Gute seinen Anfang und Urgrund gehabt hat, dann muss er das höchste Gut sein, weil er alles das erfunden und gemacht und uns gegeben hat. Und so kommen wir zu der schönen Definition, die in vielen alten Katechismen drin steht. Der Sinn des Lebens ist, Gott zu erkennen und ihn zu lieben. Und wenn das Einzige ist, was ihr euch heute merkt, dann wird es vielleicht schon reichen, wenn es nur tief genug reingegangen ist. Das ist der Sinn des Lebens. Wenn man das so krass sagt, dann kann man fast nur Widerspruch ernten, wenn der sagt, ah. Aber wenn wir so die Schablonen übereinander legen, mit dem, was dem Menschen sonst am nächsten ist, eben sagen wir dem Tier, dann ist das der entscheidende Unterschied. Und dafür bist du da. Wie der Computer, wie der Computer für das 11. Spiel da ist. Du kannst die anderen Spiele auch spielen. Du kannst unglaublich glücklich werden mit deiner Selchwurst. Aber Gott wird dir das größere Glück schenken. Und er ist die größere Wahrheit. Und erst bei ihm hört das Fragen auf und die Sehnsucht nach dem höchsten Gut. Okay, Gefäße. Heiliger Augustinus hat das einmal ganz, ganz schön gesagt. Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es ruht in dir. Dass diese zwei Gefäße, die der Mensch hat, Wille und Vernunft, dass die nie ganz voll sind, das legt dem Menschen eine Sehnsucht nach mehr ins Herz, die unauslöschlich sind. Man kann das zudecken. Ja? Wir können uns mit vielen Sachen zumüllen, woanders unser Glück suchen, woanders unsere Freude, unseren Frieden, woanders versuchen, unsere Sehnsüchte zu stillen. Und vieles davon wird funktionieren. Auch die kleinen Dinge können einen glücklich machen. Auch mich macht eben diese besagte Selchwurst glücklich. Aber ich brauche mehr. Eine zweite Selchwurst. Und ich brauche noch immer mehr. Ja? Ich brauche noch immer mehr. Es reicht nicht. Und selbst wenn das höchste Gut wäre, irgendwann ist die weg und ich bin wieder leer. Aber bei der höchsten Wahrheit und bei der höchsten Gut, dort hört diese Sehnsucht auf, weil sie gestillt ist. Da gibt es einen englischen Autor, den C.S. Lewis, der hat das wunderbar in einen Satz gebracht. Ja? Er hat geschrieben, wenn ich in mir ein Verlangen finde, das nichts in dieser Welt zufriedenstellen kann, dann ist die einzig logische Erklärung dafür, dass ich nicht für diese Welt geschaffen bin. dass da etwas Größeres wartet auf mich. Dass ich mich nicht mit dem, was ich in der Welt finde, irgendwie zufrieden sein muss. Und auch nie ganz zufrieden sein kann, weil ich nicht ganz ausgefüllt bin. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen krasser. Ja? Also wenn du mit deinem Auto und mit deinem Essen zufrieden bist, oder mit deiner Kleidung, oder mit der Anerkennung deiner Freunde, dann kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir nur sagen, du verkaufst dich weit unter Wert. Und selbst wenn du die schönste Frau der Welt heiratest und 20 wunderbare Kinder hast und glaubst, das könnte nicht mehr gehen, und so gut das wirklich ist, auch dann, wenn du mit dem fertig bist und sagst, es geht nichts mehr, auch dann kann ich dir nur sagen, ich kann dir nicht helfen, weil du verkaufst sie noch immer unter Wert. Denn schlussendlich bist du auf die höchste Wahrheit und das höchste Gut geschaffen, auf das, was dich vollkommen glücklich machen wird. Und das wirst du in dieser Welt, in den innerweltlichen, in den irdischen Dingen so nicht finden. Dieses Verlangen wird nie ganz gestillt sein. Wir können uns immer vorstellen, es geht noch mehr. Ich könnte ja prinzipiell noch glücklicher sein. Selbst wenn es irgendwie in meinem Leben, wenn ich es nicht zusammengebracht habe, es könnte noch mehr sein, es könnte noch mehr gehen. Und diese Offenheit verweist auf was viel Größeres. Das ist, als ob du sagst, ich habe einen Ferrari und der ist wunderbar, ja, aber ich fahre mit ihm nur durch die Fußgängerzone. Verboten oder nicht, 15 km/h, gut für mich, passt alles. Ja. Natürlich können wir uns zudem ganz gut verhalten. Also wir können natürlich sagen, hey, du bist ein cooler Typ, weil du bist einfach so genügsam, ja? Bist so zufrieden und du brauchst gar nicht schnell fahren und du musst gar nicht schauen, wie alle dem Auto nachschauen, und das ist wunderbar, wie du da das Gesetz brichst und nur 15 km/h fährst. Ja? Oder aber, wir haben eine zweite Option. Ja? Die zweite Option ist, dass es uns irgendwie traurig macht, weil wir wissen, wie viel mehr da gehen würde und dass ein Mensch mit so wenig zufrieden ist. Und das ist ein Anlass zur Trauer. Und ich glaube, vor allem es ist die gleiche Trauer, die Eltern darüber empfinden, wenn sie sehen, dass ihre Kinder sich weit unter Wert verkaufen. Dass sie sehen, wie viel gehen würde mit ihren Kindern, was die alles machen könnten, was die alles für Talente hätten und es nicht tun. Und sich weit unter Wert verkaufen. Natürlich können wir sie genügsam und bescheiden nennen. Und das ist keine kleine Tugend. Aber nicht in allen Fragen ist es gut. In dieser einen Frage nach dem Glück und dem Sinn und dem Ziel deines Lebens, dort ist Bescheidenheit nicht angebracht, sondern die Sehnsucht nach dem Ganzen und dem Großen und der Fülle. Und schlussendlich stehe ich nur auch für andere Sachen, ja? Aber das ist mein Kernpunkt, warum ich heute hier draußen stehe. Dass diese Sehnsucht nach Glück erst ganz erfüllt werden wird, wenn ihr bei Jesus angekommen seid. Jesus ist dieses Ziel unseres Lebens. Jesus ist dieses höchste Gut, diese höchste Wahrheit, für die wir geschaffen sind. Er ist dieser rote Punkt, wo der Pfeil hinfliegen soll, den irgendjemand abgeschossen hat. Und wie dramatisch wäre das, wie tragisch wäre das, wenn wir denn nicht treffen würden, dieses Ziel. Wenn wir das verfehlen würden. Wenn uns das kalt lassen würde und wenn wir sagen würden, Hauptsache es hat Spaß gemacht. Aber der Pfeil ist irgendwo hingegangen. Heilige Paulus schreibt einmal, durch ihn, also Jesus, und auf ihn hin sind wir geschaffen. Also unser Leben hat eine Ausrichtung. Unser Leben ist nicht irgendwie hingestreut und es soll sich halt irgendwo entwickeln in irgendeine Richtung, sondern es hat ein klares Ziel. Und das ist die höchste Wahrheit, das höchste Gut, Jesus selber. Der springende Punkt ist, Jesus kann dich glücklich machen. Und er hat es versprochen. Weil er hat es verheißen. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es in Fülle haben. Da geht es nicht um kleine Dinge. Da geht es nicht darum, dass Jesus irgendwie schnell zufrieden ist, dass er uns irgendwie etwas hineinlegt in unser Leben, was uns irgendwie ein bisschen glücklich macht. Er will alles für uns. Weil was heißt das Leben? Wenn ihr irgendwo auf die Straße geht und in Salzburg irgendjemanden seht, der gebückt geht, da geht es nicht nur um Leben im biologischen Sinn, sondern es geht um viel größere Dinge. Wenn er gebückt geht, wenn er auf den Boden schaut, wenn er gar nicht weiß, was links um ihn herum, rechts und links passiert, wenn ihr merkt, dass der verwundet ist, wenn ihr merkt, dass er unfrei ist, dann würden wir sofort sagen, der hat weniger Leben. Der lebt nur halb. Von dem her, wenn Jesus uns sagt, ich will euch das Leben geben und ich will es euch in Fülle geben, dann heißt es, dass er euch alles geben wird. Er wird euch glücklich machen. Er wird euch frei machen. Er wird euch seinen Frieden schenken und eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Jesus kann dich glücklich machen. Das ist seine Verheißung. Er zeigt uns die Wege zum Leben. Und nicht umsonst steht das dort oben. Und ist das, was ihr immer seht, wenn ihr da vorschaut. Ja? Nathan, du hast mir bekannt gemacht die Wege des Lebens. Du hast mir bekannt gemacht die Wege zum Leben. Jesus kann dich glücklich machen. Und er hat es versprochen. Und Gott ist dafür bekannt, dass er seine Versprechen einhält. Dass er treu ist. Jesus hat es verheißen und die Kirche hat es über die Jahrhunderte bezeugt. Ihr habt in eurem Feierheft habt ihr eine schöne Stelle drin aus einer Predigt vom Johannes Paul II. Nicht gewusst, dass das drin ist, aber in meinem Vortrag ist es auch drin. Ja? Es ist Jesus, den ihr sucht, wenn ihr vom Glück träumt. Er ist es, der auf euch wartet, wenn euch nichts von dem ganz zufriedenstellt, was ihr vorfindet. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht, die Sehnsucht, aus eurem Leben etwas Großes zu machen. Den Willen, einem Ideal zu folgen, die Ablehnung, euch von der Mittelmäßigkeit verschlingen zu lassen. Und wenn es eine Sache gibt, die Kirche über alle Jahrhunderte bezeugt hat und immer bezeugen wird, ist, dass Jesus der Herr ist und dass er euch zu diesem Leben führen will, dass er euch glücklich machen will, dass er das Ziel eures Lebens ist. Jesus hat es versprochen, die Kirche hat es bezeugt und die Heiligen haben es uns bewiesen. Wir könnten da jetzt unzählige Beispiele aufführen. Ja? Ich habe nur drei kurz herausgenommen. Gibt es einen vietnamesischen Kardinal Phan Thuan hat der geheißen. Der war 13 Jahre lang war der in der Haft, in kommunistischer Herrschaft in Vietnam und 8 Jahre davon in Einzelhaft. Also der hat mir in seinen beiden Händen, er war Weihbischof dort, hat in seinen beiden Händen die Messe gefeiert. Also links ein bisschen Brot, rechts ein bisschen Wein, hat die Messtexte auswendig gekannt. Der hat mit den Gliedern seiner Kette, hat der den Rosenkranz gebetet. Ja. Was der Misshandlungen dort erleben hat müssen. Und er verlässt dieses Gefängnis ohne Zorn, ohne Hass, ohne Groll. Oder auch ein anderes großes, prominentes Beispiel. Der heilige Maximilian Maria Kolbe, sicher schon viele gehört. Das ist eine Geschichte, die kann einen so mitnehmen. Der kommt ins KZ nach Auschwitz und gibt dort sein Leben für einen Familienvater, der eigentlich in den Hungerbunker hätte müssen. Und er tritt einfach vor und sagt, er geht für ihn und die machen kein Aufsehen drum und sie stecken ihn dort hinein. Was hat der dort drin gemacht? Wenn der Hungerbunker voll war, dann hat man dort immer nur Schmerzensschreie und Schreie, also des Leidens und der Qual gehört. Aber wo er mit seinen Gefährten drin war, was hat man da gehört? Entweder nichts, weil der heilige Maximilian Kolbe seinen Gefährten dort Mut zugesprochen hat, weil er sie getröstet hat, weil er sie ermutigt hat, oder sie haben Marienlieder gehört, die sie dort drin gesungen haben, bis zum Ende. Das kann man nicht machen. Das liegt nicht in unserer Hand. Die haben aus einer Quelle gelebt, die nicht von dieser Welt ist. Oder auch die heilige Johanna von Orléans. Also das war sicher nicht die Sternstunde der Kirche, wenn sie eine Heilige zum Scheiterhaufen bringt. Ja? Aber sie war so frei. Sie hat gesagt, haltet das Kreuz hoch genug, damit ich es durch die Flammen hindurch sehen kann. Und sie hat gewusst, wer sie glücklich macht. Und schlussendlich hat sie für ihre letzten Worte einfach nur im Frieden sagen können, Jesus, Jesus, Jesus. An denen sehen wir, was es bedeutet, dass Jesus uns glücklich machen kann, dass er uns erfüllen kann, dass er das Ziel unseres Lebens ist. Okay. Also wenn ich rüberbringen kann, was ich da jetzt sagen will, dann braucht ihr für euer Leben lang keine langen Erklärungen mehr, was der Sinn eures Lebens ist, wofür ihr auf der Welt seid. Was das sozusagen, wohin dieser Pfeil soll, wofür ihr auf der Welt seid. Ihr seid Also ihr braucht's keine langen Erklärungen mehr geben, keine langen Artikel mehr schreiben, irgendeinen Blog schreiben oder so. Braucht's auch nicht verneinen, sowas gibt's gar nicht, das ist der Sinn des Lebens. Oder es ist so eine große Frage, kann man gar nicht beantworten. Ihr braucht's nur mehr einen Namen sagen und das ist Jesus. Ich bin auf der Welt, um ihn zu erkennen und ihn immer mehr zu erkennen und ihn zu lieben und ihn immer mehr zu lieben. Jetzt müssen wir uns nur eine Frage noch stellen, also wir können uns noch mehr Fragen stellen, aber die ist entscheidend. Wenn wir das alles so am Reißbrett machen, ja, also man schreibt schön mit und man lässt sich von jemandem sagen, was der Sinn seines eigenen Lebens ist, ja, also ziemlich ein hoher Anspruch, kann sich schon auch ein bisschen Widerstand regen. Ja. Eine entscheidende Frage wird sicher immer sein, für einen selber, was bringt mir das? Was habe ich da davon? Was macht es mit mir, wenn das der Sinn meines Lebens ist und ich den dann irgendwie erfülle? Was macht es mit mir? Da kann ich nur noch einmal den Ivan bemühen. Was hat es mit dem Ivan gemacht, wenn er da dann rausgeht und sich in sein Rudel legt und er ist vollgefressen und alles ist gut in seinem Leben? Es hat ihn glücklich gemacht. Dass er die Wahrheit erkannt hat, also so hoch dieses Wort Wahrheit jetzt für diese Situation gelten mag, und er hat das gut angestrebt und geliebt und erreicht. Und es hat ihn glücklich gemacht. Das Gute in eurem Leben, es wird euch glücklich machen. Und wenn das Gute euch glücklich macht, dann wird das höhere Gut euch noch mehr glücklich machen. Und wenn das höhere Gut euch noch mehr glücklich macht, dann wird das vollkommene Gut euch vollkommen glücklich machen. Und das ist Jesus. Und da komme ich zu einem Punkt, wo ich ja selber aus meiner eigenen Geschichte sagen muss, das ist der Grund, warum ich bei Jesus bin. Also ich habe jetzt auch keine großen Erzählungen zu geben, irgendwie, dass der Himmel aufgerissen ist und dass Jesus mich entrückt hat und mir gesagt hat, du musst Priester werden und das ist der Sinn deines Lebens. Das war nicht so. Ja? Der einzige Moment, der wichtigste Moment, und an den erinnere ich mich, war einfach, wo ich mal in der Anbetung war und rechts vom Allerheiligsten ist ein Kreuz, ist ein Kreuz gehangen und ich habe dort hinaufgeschaut und irgendjemand hat mir mal gesagt, dass er aus Liebe zu mir gestorben ist. Und es hat mich so getroffen, einfach nur die Erinnerung dort wieder zu hören. Weil schlussendlich war sie, ich will einfach nur glücklich sein in meinem Leben. Und am meisten glücklich wäre ich, wenn mich jemand liebt. Und ich habe keine größere Liebe gefunden als ihn. Und ich werde keine größere finden. Und es wird mich nie mehr so lieben, wie Jesus es tut. Und der Grund, warum ich das so sagen kann, ja, der Sinn deines Lebens ist, Gott zu erkennen und ihn zu lieben, ist, weil ich weiß, dass auch du glücklich sein willst. Und weil ich überzeugt bin davon, dass Jesus dich glücklich machen kann, wenn du ihm dein Leben gibst. Da gibt es nur zwei Downer jetzt, ja? Das, was das ein bisschen drücken kann. Ja? Könnt natürlich. Es ist schon tröstlich, wenn man das weiß, ja? Dass es so ein Glück gibt, dass es auch auf mich wartet. Aber natürlich muss man zwei Sachen so im Hinterkopf behalten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand heute in der Kirche sagen würde, dass er vollkommen glücklich ist. Und da kann man schon die prinzipielle Frage stellen, was redet der davon? Ja? Da gibt es genug gläubige Leute, die sind auch noch nicht vollkommen glücklich. Ja? Die zwei Downer, die es jetzt gibt, sind erstens, es gibt viele Gründe, warum wir jetzt aktuell auch mit Jesus, solange wir mit ihm schon gehen, noch nicht vollkommen glücklich sind. Ja? Gibt es einen Kardinal gegeben in den USA, der hat mal gesagt, der Kardinal Fulton Sheen hat gemeint, Christus ist nicht gekommen, um uns zu netten Leuten zu machen. Er ist gekommen, um uns zu neuen Menschen zu machen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Umstände mögen uns runterziehen. Der Teufel, der Widersacher, der wird dort auch irgendwo seine Rolle spielen. Ja? Der wird uns auch nicht kalt lassen. Und oft genug werden wir uns irgendwie selber im Weg stehen. Ja? Dass wir über unsere eigenen Füße stolpern. Dass wir eher einen Schritt zurück machen, als hin zu Jesus. Das ist das eine. Der große Unterschied zwischen den Christen, zwischen den wahren Christen und denen, die und allen anderen, könnten wir sagen, ist nicht, dass sie alle glücklichere Menschen sind, sondern der einzige, und das ist aber der wesentliche Unterschied, ist, dass sie wissen, wo dieses Glück zu finden ist. dass sie wissen, wo sie hingehen müssen und wo sie wachsen müssen, damit sie immer mehr glücklich werden. Also der erste Downer, ich bin noch nicht vollkommen glücklich. Der zweite Downer ist, der beantwortet das irgendwie und führt das ein bisschen weiter, Jesus wird letztendlich alle seine Verheißungen, alles, was er je versprochen hat, wird er letztendlich im Himmel vollenden. Und da gibt es die einen, die sagen, yes! Und die anderen sagen, erst im Himmel. Ja? Also das kann auch so klingen, dass das einfach eine billige Vertröstung ist. Dass ich dir sage, ja, Jesus wird dich glücklich machen. Er wird dich ganz glücklich machen. Du musst halt noch 70 Jahre warten und dann weißt du nicht, was rauskommt nach dem Gericht. Ja? Also es könnte wirklich ein Downer sein, wenn es nur so für sich stehen würde. Ja? Aber man muss zwei Sachen da dazu sagen. Natürlich, niemand von uns in der Kirche und darüber hinaus ist wahrscheinlich schon vollkommen glücklich, auch wenn er mit Jesus geht, auch wenn er ihm schon sein Leben übergeben hat. Und letztendlich wird alles, alle diese Verheißungen, die Wege des Lebens, Freiheit, Friede, Glück, Freude und so weiter, sich erst im Himmel erfüllen. Aber da müssen wir zwei Sachen dazu sagen. Einerseits, das ist nicht selbstverständlich. Verständlich, dass das passiert, ja? Es ist nicht selbstverständlich, dass man das auch weiß. Also ich habe oft, wenn ich also so in der geistlichen Begleitung, da hat es oft Situationen gegeben, wo es einfach nur gereicht hat, dass ich jemandem gesagt habe, dieses Leid, wo du drin bist, dieses Elend, diese Wunde, die du schon so lange mit dir herumträgst, das wird nicht ewig so bleiben. Das wird ein Ende haben. Diese Wunde, dieses Leid, dieses Elend, das hat nicht das letzte Wort über dein Leben. Und das hat vieles schon gelöst. Das war oft ein großer Trost. Und da sind oft schon Rucksäcke und Steine, die im Magen gelegen sind, einfach weggeschafft worden. Wenn man das weiß, dieses Elend oder das Unglück, was auch immer kommt, es bleibt nicht ewig. Ja? Und das Zweite, das ist keine billige Vertröstung. Weil wenn du weißt, dass du für den Himmel geschaffen bist, und dort, um dort die Herrlichkeit Gottes zu sehen, um dort Jesus ganz zu erkennen und ganz zu lieben, dann wird dich das auch in deinem normalen Leben so nicht kalt lassen. Dann wird es was verändern mit dir. Ich war mal mit meiner Mama auf einer Skitour unterwegs. Und meine Mama hat sich das zur Aufgabe gemacht, dass sie alle ihre nahen Familienmitglieder ein bisschen irgendwie sportlich betätigt. Und sie hat damit mäßigen Erfolg gehabt. Und doch hat sie da nicht aufgegeben. Und ich war schlussendlich auch einmal dran, mit ihr eine Skitour zu gehen. Also sie hat gesagt, jeder muss mit mir einmal eine Skitour gegangen sein. Und dieser Tag, also er gibt eine gute Geschichte her, aber es war nicht der beste Tag meines Lebens. Also eigentlich war das furchtbar. Ja? Also wenn ihr irgendwo einen Ausflug macht oder so und ihr kommt zurück und er hat euch nicht gefallen, dann könnten schon die Ersten kommen und euch irgendwie sagen, ja, aber wenigstens war es nicht so anstrengend. Ja? Es war furchtbar anstrengend. Es war ein Horror. Also ich weiß nicht, ich will jetzt niemanden, der gerne Skitouren geht, zu nahe treten. Ja? Aber man macht immer die gleichen Bewegungen. Ja? Und es ist irgendwie so unnatürlich. Ja? Also du schiebst dich auf Fellen weiter. Das geht mir nicht ein, dass das sehr, sehr natürlich und normal irgendwie wäre. Ja? Und immer die gleichen Bewegungen. Also man weiß auch, das tut einfach weh mit der Zeit, ja? Und untrainiert auch gewesen und so weiter, ja? Okay. Der Nächste könnte kommen und sagen, wenigstens war das Wetter schön. Das Wetter war nicht schön. Es ist der Wind gegangen, es war kalt, es war verhangen, du hast nichts gesehen. Unten weiter war auch noch der Nebel, ja? Der Nächste würde kommen und sagen, wenigstens war die Aussicht schön. Die längste Zeit hat es überhaupt keine Aussicht gegeben. Ja? Also wir sind am Parkplatz stehen geblieben und in den Wald eingegangen. Und so ist es eine gute Zeit einmal geblieben. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, dass sich da bei mir ein gewisser Widerstand geeckt hat. Ja? Ich muss da mitgehen auf diese Skitour und eigentlich mag ich nicht. Und alles tut mir weh und es ist kalt und ich sehe überhaupt nicht den Sinn, warum wir das machen. Und die Mama natürlich. Klasse und super. Und sie hat natürlich auch gemerkt, wie bei mir irgendwo ein Widerstand vorhanden ist. Ja? Also man vermeidet Augenkontakt. Und man spricht nicht viel. Und es war sowieso kein Platz. Sie hat immer vor mir gehen müssen. Also es war ja kein Reden möglich oder so, ja. Und nicht einmal die Pausen waren angenehm, ja. Wenn die Mama, sie hat schon gewusst, sie muss mir jetzt ein bisschen begurten. Und sie hat sich dann umgedreht und, magst du mal einen Schokoriegel essen? Ich mag jetzt keinen Schokoriegel essen. Und du schiebst dich dort weiter, ja. Und du weißt nicht, also man kann auch nicht umdrehen und was halt man dann alles für Überlegungen hat. Aber Gott sei Dank habe ich die Skitour gemacht. Weil ich an einen Punkt hingeführt worden bin, wo sich auf einmal alles verändert hat. Und zwar war das genau der Moment, wo ich aus dem Wald rausgekommen bin, wo die Sonne geschienen hat und vor allem, wo ich den Gipfel gesehen habe, wo es hingeht. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, hey, das ist cool dort oben, das ist was Großes, das ist was Schönes, dort will ich hin. Und gleichzeitig gesehen habe, wo der Weg verläuft und mir gedacht habe, das schaffe ich auch noch, wenn ich das Stück gemacht habe. Das geht, ja, das ist kein Drama. Ab diesem Zeitpunkt war es ein anderes Gehen. Es war ganz anders. Das Sinnlose wird auf einmal sinnvoll. Das Mühsame und Schmerzhafte ist auf einmal nicht mehr so tragisch. Und du denkst nicht mehr dran, bis du oben bist und du den Lohn erntest. Ja? Und in eurem geistlichen Leben ist es genauso. Der Blick auf die Ewigkeit, der Blick auf den Himmel, der wird euer Leben verändern. Er wird einiges umdrehen in eurem Leben. Wenn wir sagen, du bist für den Himmel geschaffen, weil erst dort wirst du Jesus sehen und ihn lieben und du wirst ihn so sehen, wie er ist, nämlich in seiner ganzen Liebe, die er für dich hat und die dich glücklich machen wird. Wenn wir sagen, das ist das Ziel, dann ist das keine billige Vertröstung. Dann heißt es nicht, haltet einfach euer Leben lange genug durch und irgendwann wird schon alles besser werden, sondern das wird euer Heute verändern. Dieser Kardinal Fantuan, der hat den Himmel mit in sein Gefängnis genommen. Und der Kolbe, der heilige Maximilian Maria Kolbe, der hat den Himmel mit in den Hungerbunker genommen. Und dieses Glück ist bei ihnen geblieben. Und sie hat ihr Leben verändert. Es hat ihr Leben verändert. Zu wissen, wo das Ende ist, zu wissen, was das Ziel ist, das ist nicht unerheblich. Dafür seid ihr geschaffen. Dafür seid ihr da. Die höchste Wahrheit zu erkennen, das höchste Gut zu lieben, Jesus, die höchste Wahrheit, wie er euch liebt, mit welcher wilden und leidenschaftlichen Liebe er euch liebt und indem ihr ihn liebt, glücklich zu werden. Dafür seid ihr geschaffen und das wird sich im Himmel vollenden. Sehnt euch danach. Sehnt euch nach dieser Stunde. Heilige Paulus, er schreibt es einmal, ich weiß nicht eigentlich, was ich wollen soll. Soll ich jetzt noch da bleiben und was ich, wie viele Menschen bekehren und überall noch hingehen, wo noch nie ein Christ war und wo noch nie Jesus verkündet worden ist? Oder soll ich einfach schon sterben, damit ich zu meinem Herrn komme? Damit er alles erfüllt an mir, was er verheißen hat, dass er mich glücklich macht. Dass ich in seiner Liebe glücklich sein kann. Und schlussendlich, wo wird es hineinmünden? Was tun die Engel im Himmel? Antworten? Feiern ist gut, ja? Genau. Sie tun in etwa das Gleiche, wie wir da in dieser Kirche machen, ja? Sie lobpreisen den Herrn, weil sie wissen, dass er die höchste Wahrheit, das höchste Gut ist, wie sehr er sie liebt und wie sehr sie, indem sie ihn zurücklieben, indem sie ihm diese Antwort geben, dass auch sie ihn lieben, wie sehr er sie glücklich macht. Und dann bleibt man nicht bei einem selber stehen, sondern man singt nur mehr heilig, heilig, heilig. Also bei diesen Engelchören, die Tradition immer unterschieden hat, der engste Engelchor, also der ganz bei Gott sozusagen dabei ist, in so einem Schalenmodell, ja, der sagt sonst nichts anderes mehr. Er singt immer nur heilig, heilig, heilig. Und das heißt nichts anderes als vollkommen, 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 höchste Wahrheit, höchstes Gut. Und er macht mich glücklich. Und er wird auch dich glücklich machen. Jetzt muss ich wieder reinschauen. Ja. Okay. Okay. Spannende dabei ist, wenn man so auf die Ewigkeit schaut und auf den Himmel, dann verändert es das Leben und es macht auch so vieles leichter. Auf einmal habt ihr ein handfestes Kriterium, wie ihr entscheiden könnt, was gut ist für euch und was nicht. Solange ihr letztendlich nicht wisst, wofür ihr auf der Welt seid, ist man sich nie so richtig sicher. Ja? Aber wenn ihr wisst, dass ihr auf der Welt seid, um Jesus zu lieben und in ihm glücklich zu werden, ihn zu erkennen, so wie er ist, dann weiß man auf einmal sehr schnell, was ist das, was ich tun muss mit meinem Leben? Was ist das, was ich nicht tun muss? Und was ist das, was ich nicht tun darf? Auf einmal ordnet sich vieles wie von selber. Auf einmal geht man mit einem klaren Ziel durchs Leben, wo man weiß, auf das kann ich verzichten und auf das kann ich nicht verzichten. Auf einmal ordnet sich alles wie von selber. Es ist ähnlich wie mit einem Hemd zum Beispiel. Ja? Also das ist die ominöse Frage, die ominöse und etwas indiskrete Frage, die mir gestellt wird, wenn jemand wissen will, was ein Priester unter seiner Soutane trägt. Ja? Dann ist die gute Antwort, ein Hemd unter anderem. Ja? Und wenn ihr ein Hemd habt, ja, dann seht ihr ganz, das habe ich immer als ein so schönes Beispiel gefunden. Wenn ihr irgendwo bei diesem Hemd anfängt zuzuknöpfeln, irgendwo in der Mitte, ihr wisst nie, ob ihr am richtigen Dampfer seid. Ja? Ihr wisst nie, ob sich das ausgehen wird oder man muss vorher schauen und so. Ja? Also es ist komisch, kann ich nicht empfehlen. Ja? Was kann ich empfehlen? Es gibt nur einen Punkt, auf den man da Acht geben muss. Man muss ganz oben anfangen. Der erste Knopf muss richtig zu sein, dann ordnet sich alles wie von selber. Dann kommt jeder Knopf auf seinen Platz, jeder Knopf in dieses Loch, wo er hingehört, und alles passt. Ja? Jetzt greifen gleich alle zu ihrem Hemd und schauen wohl, es ist alles zu, passt. Okay. Mit Jesus ist das genauso. Diese erste Frage zu klären, wofür bin ich auf der Welt? Wer bist du, Jesus? Und wenn ich auf der Welt bin, um dich zu erkennen und dich zu lieben und in dir und deiner Liebe glücklich zu werden, dann weiß ich, alles andere kommt danach. First things first. Und wenn ich diesen ersten Knopf zugemacht habe, dann wird sich alles andere von selber regeln. Dann wird alles auf den Platz kommen, wohin es gehört. Die hohen und wichtigen Dinge auf hohe und wichtige Plätze, Familie, Freunde, Arbeit und so weiter, auch Freizeit und so weiter. Ja? Alles wird das bekommen, was die Zeit, die Energie, die es braucht. Wenn wir nur wissen, dass Gott an erster Stelle steht. Denn auf ihn hin seid ihr geschaffen. Okay, jetzt ist die große Frage, nicht mehr viel Zeit. Was muss ich tun, damit mich Jesus glücklich machen kann? Und eigentlich, also vielleicht habe ich die Antwort schon öfter gesagt heute, ja. Es ist immer so eine Sache, wie man den roten Faden durchzieht, ob man sich selber überholt und dann wieder zurück muss. Was muss ich tun? Im Grunde nur genau das, wofür du auf der Welt bist. Denn Jesus will nichts anderes und du bist zu nichts anderem geschaffen, als in ihm glücklich zu werden und ihn dann dafür zu loben. Ihn und seine Liebe zu dir erkennen und ihm mit deiner Liebe Antwort zu geben. Mit deiner Liebe ihm Antwort zu geben. Das ist der springende Punkt. Und dafür sind wir heute hier. Dafür gibt es diesen Nachmittag. Dafür machen wir das auch zu Pfingsten. Wie Paulus schreibt, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist spricht. Der Heilige Geist führt uns genau zu diesem Punkt, wo wir sagen, wo wir dieses letzte Ziel unseres Lebens, wo wir das anerkennen, wo wir sagen, Jesus, du bist es. Du bist das letzte Ziel meines Lebens. Du bist der erste Knopf, der richtig zugehen muss. Du bist der, auf den alles hinausläuft. Du bist der, der mich ganz glücklich machen will und ganz glücklich machen wird. Und mit dieser Liebe ihm eine Antwort zu geben darauf, dass er dich schon immer geliebt hat. In Moosburg und Tigring, das war meine erste Kaplanstelle, da gibt's zwei Altersheime. Und im Altersheim ist immer so, also bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das im zweiten auch so war, aber in einem Altersheim war das sehr schön. Da hat es immer einen Herrn gegeben, gut katholisch, der ist immer jede Woche hingefahren und hat mit den alten Leuten dort den Rosenkranz gebetet. Und da war ich gar nicht dabei, aber da haben sich gewisse Traditionen auch gehalten, wenn ich dann einmal im Monat zum Beispiel gekommen bin, um dort die Messe zu feiern. Ja? Und er hat es immer so gemacht, ich glaube, er hat mit ihnen was gesungen, hat ihnen was erzählt, hat den Rosenkranz mit ihnen gebetet und am Schluss hat er immer noch was dazu gesagt, beziehungsweise die Leute selber haben es dazu gesagt und wenn die es vergessen haben, dann hat er sie erinnert, dass sie das sagen müssen. Und wenn ich dann bei der Messe war und die Messe gefeiert habe, dann hat er, war alles anders natürlich, ja. Nur dieses letzte eine wollte er, dass das bleibt, ja. Und wenn sie es nicht gesagt haben, dann hat er gesagt, na so, haben wir nicht noch was vergessen? Und wieder das erste Mal dabei war, es war ein bisschen komisch, ja. Hat mir so geschaut und alle haben dann gesagt, also wirklich, groß oder klein, Rollstuhl, nicht Rollstuhl, viele bis wenige, bis gar keine Zähne, alt oder sehr alt, ja, sie schauen dich an und sagen, Jesus, ich liebe dich. Und es war so komisch. Nämlich komisch, nicht komisch witzig, sondern ich habe mir gedacht, oh, irgendwie merkwürdig. Ja. Aber ich habe mich immer so bemüht, bei denen gut zu predigen irgendwie. Ja. Ich habe mich immer bemüht, da irgendwie gute Beispiele zu finden, dass ich sie ein bisschen raushole. Also, das ist ein eher passives Publikum, könnt ihr euch vorstellen. Ja. Also nicht so wie ihr. Und ich habe mich da teilweise schon ins Zeug gelegt. Ja. Weil ich mir erzählt eben, dass ich jetzt einen Schnaps getrunken habe und so. Und zum Beispiel, also es war so ein bitterer Schnaps und ich wollte Ihnen erklären, wie das ist mit dem guten Baum und den guten Früchten. Ja. Man muss warten, bis die gute Frucht kommt. Nur das Bittere allein ist nicht, sondern dass nachher der Bauch gut ist. Ist ja gleich, keine Regung, nix. Ja. Der einzige Moment, wo ich gesehen habe, dass deren Mienen sich aufhellen, ist, wenn sie Jesus gesagt haben, dass sie ihn lieben. Und spätestens, wie ich das überrissen habe, habe ich gewusst, die sind mir meilenweit voraus, weil die wissen genau, worauf es ankommt. Die wissen genau, worauf alles hinausläuft. Die vielleicht mittlerweile recht wenig haben in ihrem Leben, was sie glücklich macht. Das haben sie. Und das reicht. Der Punkt, warum ich das so aufziehe, ist, dass wir jetzt nachher die Lebensübergabe haben. Und ich glaube, es werden viele von euch da herauskommen. Und ich kann euch versprechen, niemand, der hier herauskommt und sich dort vorne niederkniet, geht als der gleiche wieder zurück, wie er herausgekommen ist. Wie oft habt ihr in eurem Leben schon sagen können, dass ihr genau an dem Ort seid, für den ihr gemacht worden seid, ja, der das Ziel eures Lebens ist? Wird es vielleicht auch andere geben, wenn wir die Kommunion empfangen, ja, die Einheit mit Jesus, oder auch im Gebet. Aber das ist ein solcher Moment. Dafür seid ihr da. Nie ist der Mensch so groß, wie wenn er kniet vor seinem Gott. Und ob ihr das erste Mal heute da seid und nach vorne kommt, oder zum 10. Mal, ihr seid genau dort, wo ihr hingehört. Und ich glaube, gerade all jene, die heute da sind, die sowas noch nie gemacht haben, denen das auch fremd ist, ja, die mit sowas vielleicht auch wenig anfangen können, aber die schlussendlich eine Sehnsucht spüren in ihrem Herzen, eine Regung, dass sie vielleicht auch dort vorgehen sollten, denen kann ich nur sagen, habt's Mut vorzugehen. Schaut nicht auf euren Nachbarn, auf eure Nachbarin, die euch komisch anschaut, wenn ihr aufsteht. Das ist so wichtig, als dass ihr das abhängig macht davon, was andere über euch denken. Das ist zwischen euch und Jesus. Und es ist die entscheidende Frage über euer ganzes Leben. Und habt Mut, dort vorzugehen. Es haben so viele für euch gebetet. Gerade für die, die heuer zum ersten Mal hier sind. Und zum ersten Mal vielleicht da nach vorne kommen werden. Es haben so viele für euch gebetet. Und ich glaube, dieser ganze Pfingstkongress, und ich kann da, glaube ich, ein Zeugnis vorwegnehmen, dass jeder, der hier mitarbeitet, euch dieses Zeugnis geben würde, dass Jesus dich glücklich machen kann. Und dass das heute vielleicht der erste Schritt ist dafür, dass du Jesus in dein Leben lässt. Dass du Antwort gibst auf seine Liebe zu dir. Und dass diese Liebe, seine Liebe zu dir, dass sie dich glücklich machen wird. Das ist mein Zeugnis und ich bin sicher, das Zeugnis eines jeden, der hier mitarbeitet und der bei diesem Pfingstkongress dient, dass ihr heute da sein könnt und dass ihr heute diesen Schritt machen könnt. Es haben so viele für euch gebetet, dass ihr, wenn ihr diese Frage hört, ja, es geht um die alles entscheidende Frage, die Jesus euch heute stellt. Ihr habt die gestern im Evangelium gehört. Es ist die gleiche Frage, die er dem Petrus gestellt hat. Und die stellt er auch heute euch. Liebst du mich? Und er stellt es nicht so wie ich da drüber rede, ja, über die Leute. Er stellt sie nicht irgendwie der Masse, sondern er stellt sie dir und dir und dir und jedem persönlich. Und er fragt jeden heute: Thomas, liebst du mich? Ludmilla, liebst du mich? Markus, liebst du mich? Maria, liebst du mich? Habt den Mut, ihm die gleiche Antwort zu geben, die der Petrus ihm gegeben hat. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und seine Liebe wird euch glücklich machen.